Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und dann, lustigerweise, dann rufen halt trotzdem wieder irgendwann Leute an, so wie Materia oder so, aber die wollen einen dann eben für das eigene Ding. Die wollen dann nicht einen Trompeter, sondern die wollen dann von einem, von mir was. Und dann geht es ja wieder nicht darauf, dass, wie du meinst, so, dass man so Hans Dampf in allen Gassen mäßig alles abliefern kann, sondern dass man eben das macht, wofür die Leute einen kennen.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser und Jan Persch.
Moin Steffi.
Moin Jan.
Wir sind einmal mehr digital nur zugeschaltet hier beim Jazz Moves Schnack, aber trotzdem fühlen wir uns ganz nahe. Der Sommer ist da und wir sind wie immer zu dritt. Und unser Gast ist im fernen München, nehme ich an. Hallo Nils, Nils Wölker.
Hi, grüß euch.
Wir sehen das ja jetzt hier, die Zuhörer können es nicht hören, aber es sieht nach einem schönen Studio aus mit allerlei Equipment dahinter dir.
Ja, genau. Ich habe hier einen Flügel stehen, ein paar Synthesizer, Aufnahmeequipment und genau, das ist so meine Bastelstube hier.
Hast du da auch eine Kletterwand?
Nee, aber das Gute ist ja, das ist ja in München, sind die Berge ja nicht so weit.
Stimmt. Ja, wir brauchen die Kletterhallen hier. Das ist genau. Was anderes. Man muss dazu sagen, Nils Wölker hat eine Ausbildung und darf als Übungsleiter durch die Alpen Menschen führen. Richtig? Machst du das noch oft?
Ja, also in den letzten 2 Jahren habe ich es nicht gemacht, aber davor habe ich es schon sehr regelmäßig gemacht. Genau so. Also entweder Hochtouren, also so Fels und Eis kombiniert oder Eisklettern oder Felsklettern. So, die Sachen. Also davor habe ich das eigentlich schon regelmäßig gemacht, so entweder so Ausbildungskurse oder mal ein paar Führungen in Chamonix. Genau.
Ich hätte jetzt gedacht, dass du in Corona-Zeiten irgendwie quasi jeden Tag irgendwo gewesen wärst.
Naja, ich war privat schon irgendwie häufiger mal in den Bergen, aber letztes Jahr beispielsweise ist eigentlich alles ausgefallen, weil man auch nicht auf Hütten konnte oder vielleicht auch nicht unbedingt wollte, je nach Lage, und man auch nur 1:1 irgendwie mit anderen Leuten unterwegs sein durfte. Aber mein Gott, das kommt alles wieder. Letzte Woche waren auch die ersten Konzerte. Das ist natürlich erstmal nochmal wichtiger, als in die Berge zu gehen.
Und nice. Du bist auch Vater geworden letztes Jahr, wenn ich das
vor 2 Jahren
vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren schon. Guck mal, genau. So lange war Corona. Dann herzlichen Glückwunsch noch nachträglich.
Ja, danke.
Da war dann im letzten Jahr wahrscheinlich auch die Zeit ganz gut, dass man ein bisschen mit dem Kind dann auch verbringen kann, ne? Weil du bist ja sonst auch nicht
Fall.
So viel zu Hause.
Genau, also ich meine, die Zeit mit der Familie habe ich natürlich genossen. Ich hatte ohnehin, kann man sagen, ein bisschen Glück in dieser ganzen Corona-Situation, zumindest zu Beginn, weil ich die erste Jahreshälfte mir eigentlich ohnehin freigeschaufelt hatte für eine Albumproduktion.
Ja.
Und deswegen zumindest so quasi im letzten Frühjahr und Sommer nicht so viel ausgefallen ist, weil eben im September das neue Album erschienen ist und das quasi dieses alles bricht ein, nichts geht mehr, das kam dann bei mir erst, sag ich mal, so wirklich letzten Herbst.
Ja, ist ja auch toll, wenn das nicht bei jedem gleich irgendwie 180 zu verschiebende Konzerte zur Folge hat.
Ja, wobei irgendwie das ist natürlich, jetzt sind wir ja schon irgendwie so in Verlegungsrunde Nummer 3 so ungefähr, also das hat mich natürlich auch voll erwischt, aber mein Gott, so ist es,
ja. Ja, Nils, schön, dass du da bist. Ich finde, das ist für Jazz, glaube ich, Verhältnis auch ungewöhnlich. Du hast wahrscheinlich schon die Frage ganz oft beantwortet, aber deine Platten heißen ja Up, On und Go, deine letzten 3 Platten. Das ist so richtig in your face. Ich finde es total cool, weil du hast auch das entsprechende Artwork dazu, können wir jetzt auch nicht zeigen. Ja. Aber das ist irgendwie immer so simple, sehr aufs Wesentliche reduziert irgendwie, dieses, genau. Artwork. Und das trifft dann ja auch auf das auf diesen Titel zu.
Ja, sehr grafisch, ne, sind die ja. drei auf jeden Fall. Und ja, das ist für mich gefühlt auch eine Trilogie, die drei Alben. Zwischendurch haben wir dann noch ein Live-Album rausgebracht, was dann nicht zu den Titeln passt, heißt Decade Live. Aber genau, aber die drei sind auf jeden Fall eine Trilogie. War so allerdings gar nicht von Anfang an beabsichtigt. Also ich bin nicht der Typ, der so den Masterplan für die nächsten 5 Jahre in der Schublade hat, sondern es war eigentlich so, dass, ja, eigentlich erst beim dritten Album, jetzt bei Go, habe ich gemerkt, dass das so eine Trilogie ergibt, weil es eigentlich jedes Mal irgendwie ein Album, quasi Jazz und dann einen anderen Genre-Schwerpunkt dargestellt hat. Also bei Up habe ich mit sehr vielen Sängerinnen und Sängern zusammengearbeitet und Songs geschrieben, also es ist halt so richtig, ja, Song, wirklich songlastig, also Jill Scott ist dabei und Max Mutzke, einige andere. Und bei On habe ich mich dann in der Zeit, habe ich viel Hip-Hop gehört und war davon sehr inspiriert und habe da mit den Crowds zusammengearbeitet, die Materia und einige mehr so produzieren. Und Materia ist auch dabei auf einem Track. Und bei Go, beim letzten Mal war es halt sehr, sehr elektronisch. Und als ich angefangen habe, für das Album Musik zu schreiben und da einfach für mich sehr, sehr viel so mit Synthesizern rumgetüftelt habe und Beat-Programming, da habe ich halt einfach gemerkt, so, okay, das ist eigentlich, ergibt das eine schöne Trilogie.
Ich habe ein Video gesehen neulich, es war vermutlich von den Leverkusener Jazztagen letztes Jahr, glaube ich, dann auch eben in einer anderen Besetzung unterwegs und mit viel mehr eben mit diesen elektronischen Sounds. Ich fand es total geil, das Video, das ich gesehen habe. Und mich. Eben diese Soundwelt, die sich da eröffnet und die du dann die letzten Jahre eben so aufgebaut und weiterentwickelt hast. Und du wirst jetzt vermutlich auch die Konzerte, die bei dir anstehen, mit diesem Programm und dieser Besetzung erstmal noch spielen, ne?
Genau, wir sind jetzt zu viert unterwegs. Also Leverkusen, das war sehr schön, aber auch sehr absurd, weil das halt irgendwie so mit für TV riesen Bühne, riesen Licht ist. Und dann steht man halt aber in so einem leeren Saal und dann kennst du wahrscheinlich auch unter letzter Ton und dann ist Stille. Das ist schon echt irgendwie mühsam. Aber ja, genau, es ist eine neue Besetzung. Albin Janoschka, das ist ein Keyboarder aus Wien, den hatte ich kontaktiert. Der macht als Keyboarder und hauptsächlich so die Sounds von einem Elektroprojekt namens Sohn. Das ist ein britische Band, die ich einfach super finde, also beziehungsweise ein Sänger, also der Songwriter, aber Albin steuert da halt sehr viel bei. Und genau, weil ich Sohn sehr geil fand, irgendwie habe ich dann rausgefunden, dass der Soundtüftler dahinter in Wien sitzt und habe ihn mal kontaktiert und wir haben uns halt super verstanden. Also Albin ist auch live dabei. Arne Jansen spielt noch nach wie vor Gitarre und Albin spielt aber eben auch Bass. Und wenn er mal beide Hände zum Solo spielen braucht, spiele ich Bass, also jeweils Synth-Bass. Deswegen, also wir haben beide halt irgendwie eine Bassstation da stehen, also so ein Mono-Synth für Bass-Sounds. Okay. Und Olli Rubo spielt Schlagzeug, der hat halt auch ziemlich viel so Elektro-Background. Also toller Schlagzeug, also toller akustischer Schlagzeuger, aber hat halt so viel von der Ästhetik auch gecheckt. Genau. Und wir sind jetzt halt zu viert mit jede Menge Kabeln auf der Bühne. Ich habe halt auch noch einen Vocoder dabei und einen Looper und so Sachen.
Die ZuhörerInnen können gerne mal auch auf Nils Wilkers Instagram-Seite zum Beispiel gucken, falls ihr euch jetzt wundert, was das ganze Equipment ist, was er da gerade beschrieben hat und ihr wissen möchtet, wie das klingt. Da gibt es herrliche Videos dazu. Guckt euch das mal an.
Und es gibt natürlich tolle Bilder von Nils im Schnee. Die Sonne blinkt, Schnee prangt. Es ist wirklich, also kriegt man hier als Nordlicht schon so eine Sehnsucht. Also da verstehe ich auch, wie du postest, dass du um 3 Uhr aufstehst. Also.
Ab und zu brauche ich das. Also ich brauche das irgendwie mal so, mich körperlich voll zu verausgaben. Und außerdem ist es halt so, es ist einfach toll, so meinen Tag Abstand zu kriegen von allem und irgendwie raus in die Natur. Also mir gibt das halt sehr viel,
Voll. Ja, wir reden vielleicht gleich noch drüber. Erstmal würden wir dich gerne vorstellen. Nils Wilker in 30 Sekunden. Felix, bitte.
Nils Wilker wurde 1977 in Bonn geboren. Während eines Auslandsjahres in den USA entdeckte er als 16-Jähriger den Jazz für sich. Zurück in Deutschland spielte er unter anderem mit dem Bundesjazzorchester und studierte Trompete in Berlin. Sein Debütalbum im Jahr 2002 war die erste Veröffentlichung eines deutschen Jazzmusikers beim Label Sony. In der Folge spielte er mit Größen wie Lee Ritenour, Gregory Porter und Sammy Deluxe. Wilker wohnt mittlerweile in München. Er ist begeisterter Kletterer und darf als Übungsleiter Hochtouren Touren durch die Alpen führen. Der Trompeter hat etliche Preise gewonnen und erreicht mit seinen Alben regelmäßig die Top 50 der Popcharts.
Danke, Felix. Nils, genau, der erste Deutsche beim Label Sony. Cool, aber auch schon wieder 20 Jahre her. Die Zeit rast.
Ja, das ist Wahnsinn. Ja, genau, nächstes Jahr sind es 20 Jahre. Also das Album kam so während der letzten Monate des Studiums noch raus. War natürlich ein super Start für mich damals. Aber ja, ich kann es manchmal auch nicht glauben, dass es 20 Jahre sind. Aber irgendwie, dafür gibt es jetzt auch schon, lass mich nicht lügen, 11 Alben oder 12 Alben. Ja. Also die müssen genau. Ja auch irgendwann passieren. Insofern, ja.
Und du hast einfach diese Liste, es ist ja ewig, wenn man auf Wikipedia kennt, jeder die Liste, das ist beim Jazz immer total inflationär, die Liste, der genamechecked wird, mit genau. Wem man alles gespielt hat, die Jazzer protzen alle immer gern damit, also ja. Ich meine jetzt nicht dich, sondern allgemein, so. Aber das ist auch cool, weil bei dir ist die Bandbreite einfach so riesig groß, das ist total cool und man denkt so, oh krass, Omar Portuondo, dann ist Klaus Doldinger, der bei vielen ist, dann hast du halt Sammy Deluxe und Materia, du hast immer so total alle Welten da drin irgendwie.
Ja, das spiegelt einfach meinen Musikgeschmack wieder. Ich bin ja nicht mit Jazz groß geworden als Kind, aber ich würde so sagen, so als aktiver Musiker, also wirklich so als leidenschaftlicher Musiker ist Jazz Ausgangsbasis und Kern dessen, was ich mache. Aber ich habe auch einfach an zu vielen anderen Dingen Freude und bin zu neugierig und so, um mich da jetzt nur auf irgendwie eine Sache zu versteifen. Und dann sind so Sachen, aber es ist gar nicht so, also du hast schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass im Jazz oft so wahnsinnig inflationär. Irgendwann waren in Bios, las man dann irgendwann nur noch über wer mit wem gespielt hat, aber nicht mehr, genau. Nichts mehr eigentlich über die Person selber, um die es gerade ging. Und das hat sich irgendwann so etabliert, aber ich finde das eigentlich gar nicht so jazzmäßig, weil irgendwie, wenn du jetzt irgendwie, weiß nicht, Coltrane oder Miles oder so, all die Typen, die Art Blakey, also um Gottes Willen, wenn man das keine falsch versteht, ich vergleiche mich nicht mit denen, aber ich meine so, aber früher war das halt eher so, also natürlich haben die auch alle viel miteinander gespielt, aber es war halt eher so dieses, da ist jemand, der hat seine eigene Band und das macht er halt 30 Jahre lang, wenn die Damen und Herren damals so alt geworden sind. Aber weißt du, was ich meine? Es ging einfach darum, eigentlich so ein eigenes Ding zu machen und eigentlich sehe ich mich irgendwie mehr so in der Tradition. Also mich hat halt total Miles inspiriert. Oder das war für mich eigentlich so der Startschuss und deswegen war für mich immer klar so, boah, ich will irgendwie meine eigene Band haben und mit der spielen, mit der Alben machen und mit der auf Tour gehen. Und Zielsetzung war für mich nie zu sagen so, ich will der Typ sein, der alles spielen kann und heute das und morgen was ganz anderes, sondern eher so versuchen, irgendwie eine eigene Stimme zu finden und ein eigenes Ding zu verwirklichen. Und genau, und auf dem Weg kommen dann sehr unterschiedliche Leute dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke so, boah, ich muss wie sagt man so?
Hans Dampf in allen Gassen.
Ja, genau.
Aber das ist schon auch eine bewusste Entscheidung, glaube ich, die man treffen muss, ne? Weil du hast ja vermutlich auch im Laufe deines langen musikalischen Weges viele Anfragen bekommen, ob du hier nicht noch mitspielen, da nicht noch mitspielen, dies und das machen. Und das ist dann schon auch was, wo man manchmal, glaube ich, abwägen muss, ob das jetzt vielleicht nicht sogar zielführender wäre, halt eher bei sich zu bleiben und halt dann an den eigenen Sachen weiterzuarbeiten.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ich will das auch nicht überhöhen. Man muss sich das natürlich auch leisten können. Klar. Und ich habe in meinen ersten Jahren habe ich auch irgendwie natürlich jeden Gig angenommen, den man kriegen konnte. Und darüber natürlich auch viel gelernt. Also das will ich jetzt auch nicht bestreiten. Und das gehört dann irgendwann auch so ein bisschen zum Trompeterstolz, dass man irgendwie jede Big Band einen anrufen kann und man irgendwie möglichst gut vom Blatt lesen kann und was auch immer. Und ich habe auch mein erstes Album damit verdient oder bezahlt, um ein Musical zu spielen während des Studiums und so. Also das habe ich schon auch gemacht. Aber klar, du hast vollkommen recht. Irgendwann, Zeit ist endlich. Da muss man halt gucken, wenn es halt irgendwie geht, ob man es schafft, sich auf den eigenen Kram konzentrieren zu können. Ja. Und da war ich oft in der glücklichen Lage, auch das machen zu können. Und dann, lustigerweise, dann rufen halt trotzdem wieder irgendwann Leute an, so wie Materia oder so. Aber die wollen einen dann eben für das eigene Ding. Die wollen dann nicht einen Trompeter, sondern die wollen dann von einem, genau. von mir was. Und dann geht es ja wieder nicht darauf, dass, wie du meinst, so, dass man so Hans Dampf in allen Gassen mäßig alles abliefern kann, sondern dass man eben das macht, wofür die Leute einen kennen.
Ja.
Genau, Trademark-Sound, das ist ja das. Wenn man möchte, Miles. Also, ne, das ist ja, ja im Idealfall nach einer Sekunde soll man dich erkennen eigentlich. Ne?
Ja. Ja, genau. Ich habe irgendwann mal, das fand ich sehr, sehr guten Spruch, ich habe mal so ein Interview mit John Mayer gehört oder gelesen, weiß ich gar nicht mehr, der natürlich extrem selbstbewusst rüberkommt, aber der hat ja auf dem Herbie Hancock-Album irgendwie diesen Possibilities irgendwie mitgespielt. Mhm. Da hat Herbie Hancock sich lauter Gäste eingeladen und dann wurde halt irgendwie gefragt, ja, ob das nicht für mächtig Aufregung sorgt, irgendwie, dass wenn Herbie anruft und dann spielt so die lebende Musikgeschichte. Und er meinte, ach nee, eigentlich nicht, weil er glaubt, Herbie hat ihn für was angerufen, was er schon mal gespielt hat und nicht für was er noch nicht gespielt hat.
Ja.
Und das kommt natürlich so manchmal da so ein bisschen arg selbstbewusst her. Aber andererseits, aber eigentlich ist das eine total gute Herangehensweise, weil das Stress rausnimmt. Mhm. Weil man denkt so, hey, wenn irgendwie da jemand anruft und was will, dann ja wahrscheinlich, weil ihm oder ihr schon mal was gefallen hat. Und das ist eigentlich ja, so, finde ich, so eine ganz gute Überschrift für so solche Kooperationen.
Mhm. Ja. Du hast eben Materia erwähnt. Das ist, wenn man auf Spotify guckt, dein mit Abstand größter Hit, Change, wo Materia mitspielt, mitsingt, rappt. Das ist schon, ich meine, es ist schon ganz cool. Also für einen deutschen Jazzmusiker 1 Million Klicks für einen Song, ist es nicht selbstverständlich. Aber irgendwie denkt man auch, ja, okay, fuck, es braucht halt auch einen Rapper, um so viele eine Reichweite zu erzielen, oder?
Natürlich hilft das so, auch wenn er da irgendwie lustigerweise das eigentlich, ich meine, ich habe ja auch andere Nummern mal mit Gesang gehabt. Auf der Nummer, die ist ja eigentlich hauptsächlich instrumental und es gibt quasi eine gerappte Strophe. Aber wie das oft so ist, dann landet der auch vielleicht in bestimmten Playlists und so. Und ja, bei anderen, lustigerweise bei anderen Streaming-Diensten, Apple Music, sind dann wieder andere Tracks erfolgreicher.
Okay.
Aber klar, natürlich hilft das. Manchmal ist es so ein bisschen schwer, so den Finger drauf zu legen. Und andererseits ist es dann auch noch so, dass bei mir tatsächlich am meisten wirklich noch über Alben geht. Also das ist dann doch noch so ein bisschen, ich sag mal zum Glück, oldschooliger, weil ja, ich Alben auch einfach sehr mag. Einfach jetzt nicht nur, weil man sagt, hurra, da, so nach dem Motto, man kriegt mehr oder so, sondern es ist einfach so, für mich ist ja irgendwie ein Album nicht nur quasi ein Container von 12 Einzeltracks oder 10 oder was auch immer, sondern ich finde irgendwie ein Album ist ja für mich zumindest nach wie vor auch eine Kunstform. Deswegen tue ich mich total schwer, mich so davon zu verabschieden. Mhm. Ist ja zum Glück noch nicht nötig, aber wird ja immer diskutiert, ne? So irgendwie das Album ist tot und es gibt eigentlich nur noch Einzeltracks und so. Und natürlich ist das irgendwie mal ganz lustig, bei einem Einzeltrack einfach zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, was ich vorher so noch nie gemacht habe, würde ich vielleicht nicht für ein ganzes Album machen, aber haue ich jetzt mal einen raus. Aber eigentlich finde ich, ist so ein Album ja immer auch ein schöner musikalischer Lebensabschnitt irgendwie.
Auf jeden Fall.
Ja, und, ja. Und deswegen möchte ich auf jeden Fall auch noch dabei bleiben.
Du wirst jetzt niemanden dissen, ich weiß, das macht man eh im Business nicht, aber ich erinnere mich, vor 4 Jahren im Interview, da sprachen wir, glaube ich, anlässlich der Veröffentlichung von On, wir zwei, und da sagtest du, da sprachen wir ganz viel über Kendrick Lamar, weil wir beide Fans sind und man ist dir so, ja, ist gar nicht so leicht, ne? Materia ist cool, aber es gibt halt im deutschen Rap, viele deutsche Rapper grooven einfach nicht, hast du damals gesagt.
Ja.
Würdest du sagen, das ist immer noch so? Würdest du sagen, es hat sich was geändert? Hast du neue Favoriten vielleicht im Rap?
Nee, also tatsächlich, ich finde schon, also Materia groovt schon auf jeden Fall, so sehr abgehangen irgendwie. Sammy natürlich auch. Um ehrlich zu sein, es ist so, ich tue mich halt manchmal einfach so mit einigen Deutschrap,
Rappern schwer. Wahrscheinlich wir alle.
Also einfach, und genau, also, es geht jetzt einfach gar nicht so sehr um, jetzt so, nicht nur um die Inhalte, sondern ich kann schon verstehen, dass es eine gewisse Ästhetik ist und so. Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist alles Quatsch, überhaupt nicht, aber es ist einfach so, dass es oft so, ja, sehr, sehr eckig war. Also auf, einfach so dieses Kendrick Lamar-mäßig, du hörst ihn, könntest ihn solo hören, rappen und du denkst, du hörst den Beat schon so. Klar, das ist halt selten, aber was soll man sagen, das ist halt auch so die absolute Oberliga natürlich.
Ja, absolut. Ja, und in Deutschland gibt es ja nicht so viele. Also ich denke auch immer, wenn ich denke, so, wer ist richtig gut, wer hat einen richtig geilen Flow, denke ich sofort an Sammy. Und gut, wahrscheinlich würden andere Leute jetzt sagen, was weiß ich, Kollega oder so, das ist vielleicht nicht ganz unser Style. Aber eben so Leute, die so dieses so Ultramusikalische haben, das das ist wahrscheinlich in Deutschland immer noch nicht so viele. Also vielleicht tue ich da ganz viel Unrecht, die ich noch nicht entdeckt habe.
Ja, ja, klar. Aber das ist natürlich auch einfach so, das ist jetzt auch einfach ein anderes musikalisches Paket, ne? Also das ist einfach so, das sind natürlich bei einem Kendrick Lamar sind es eben auch andere Beats als bei einem Kollege. Und,
ja. Und Groove-Empfinden ist ja sowieso auch was sehr Individuelles. Natürlich ein sehr markantes Thema, aber man kann wahrscheinlich auch 10 MusikerInnen fragen, wie sie den Groove eines bestimmten Drummers finden. Und wenn man Glück oder Pech hat, weiß ich nicht, kriegt man auch da 10 verschiedene Antworten.
Vielleicht Glück, ist ja auch cool. Also ich meine, das ist so, dass Wahrnehmung da ja, anders sind.
Deswegen
ist das ist ja auch das Schöne, dass das, was wir machen, keine irgendwie eindeutig quantifizierbare
ja.
Wissenschaft oder sportliche Leistung ist. Ja. Aller so, wer rennt die 100 Meter am schnellsten ja. oder so.
Bastian, ja. Ich glaube, ich habe gesehen, du hast jetzt schon dein erstes Konzert war mit Streichern unter anderem, was du jetzt gespielt hast in Coburg.
Ja, ich war letzte Woche endlich mal wieder vor Publikum. Ja. Also war sehr schön und es war direkt eigentlich, waren 2 tolle Konzerte und zwar einmal mit Band, also das neue Programm Go vom aktuellen Album und das andere Mal Go mit Streichern. Also also nicht quasi Band plus Streicher, sondern irgendwie eigentlich komplett kammermusikalisch, auch ohne, also nur mit Flügel, komplett akustisch. Und es war ein sehr schönes, aber auch sehr auf eine Art skurril, positiv skurriles Erlebnis letztes Jahr. Also Go, das Album, ist im September erschienen und normal wären wir halt direkt auf Tour gegangen und das ist natürlich alles ausgefallen und der NDR hatte vorher aber schon mal angefragt für ein Orchesterprojekt und das konnte dann, weil es halt Rundfunk ist, trotzdem stattfinden.
Ja.
Der Hans Eck ist ein toller schwedischer Arrangeur, mit dem habe ich da zusammengearbeitet und wir haben halt hauptsächlich Stücke von Go eben für Orchester arrangiert und also das ist halt einfach richtig für Orchester geschrieben, so diese ganzen Synthesizer-Arpeggiator-Geschichten sind dann so in die Streicher gewandert und das hat total Spaß gemacht, hatte aber die komische Situation für mich zur Folge, dass das erste Mal, dass ich Go wirklich spiele, in einem Orchester war und da hatte ich halt die Originale noch nie, also so, ich hatte es noch nie in der Originalfassung gespielt. Ja. So. Und das war letzten Oktober mit der Radiophilharmonie vom NDR und dann habe ich das ein bisschen abgeänderter Besetzung, ein bisschen größer und noch damit irgendwie ein bisschen umarrangiert in Stockholm mit dem Swedish Radio Symphony Orchestra gemacht und jetzt eben ein drittes Mal in Coburg und es war einfach für mich cool, 2 Abende quasi das gleiche Programm, aber in so unfassbar unterschiedlichen Fassungen zu spielen. Einmal halt wirklich so, also Elektro- Stromwahnsinn, ganz viele Kabel, ganz viele Synthes und am nächsten Tag dann einfach komplett akustisch.
Aber wäre das was, was auch noch.
Jazz halt, improvisieren.
Wäre das was, was auch noch kommen könnte bei dir? So, also ich weiß, ich habe früher ganz lange das Charlie Parker with Strings Album gehört, das habe ich geliebt. Wäre das was, was es auch noch von dir mal geben könnte?
Wird es auch geben. Also ich nehme im September, ich schreibe gerade Musik für ein neues Album. Im September nehmen wir auf, dann allerdings mit Band, richtig?
Ja.
Allerdings auch komplett akustisch und hier in München mit dem Münchner Rundfunkorchester vom Bayerischen Rundfunk. Schön. Und genau, da schreibe ich gerade kräftig Musik noch für. Also 4 Stück von Go kommen da drauf, dann neue Fassung. Also es wird halt richtig großes Orchester sein, 60 Leute. Jetzt war es eher so ein bisschen kammermusikalisch. Was auch cool war, was aber erstmal vor allem der Corona-Situation und nötigen Abständen auf der Bühne eben geschuldet war. Und eben dann noch Trio, also Klavier, Bass, Schlagzeug. Und genau, und 2 Stücke habe ich zusammen mit Craig Armstrong geschrieben, mit dem ich in der Vergangenheit schon mal zu tun hatte. Auch ganz toller Musiker aus Schottland, lebt in Glasgow. Hat zwar sehr viel so Hollywood gemacht, also Ray und Moulin Rouge und Great Gatsby und so, diese ganzen Filmmusiken, aber
auch nicht schlecht.
Lebt in Glasgow, ja, und vor allem sehr geil, also ich bin halt auch, in meinen 90ern stand ich halt auch so total auf diese Massive Attack Sachen, die die mit Orchester, das hat halt auch Craig gemacht damals.
Voll geil. Auf einem großen Rockfestival vor 50.000 Leuten, das wäre es vielleicht auch nochmal. Einen richtig fetten PA, du, das ist.
Genau. Ja, und dann schreibe ich noch ein paar neue Stücke und das wird dann das neue Orchesteralbum, was dann hoffentlich irgendwie früher nächsten Jahres erscheint.
Ja. Ich wollte unbedingt noch beim Improvisieren einhaken, weil wir eben ganz kurz drauf sprachen. Du hast diesen wunderschönen Satz gesagt, das hat tatsächlich noch niemand gesagt, vor ein paar Jahren auch in dem besagten Interview, was wir zwei hatten, da hast du gesagt, du hast eine Analogie hergestellt vom Improvisieren im Jazz zur japanischen Malerei. Ich habe jetzt schon wieder nicht den Begriff, den es dafür gibt. Da hast du gesagt, es ist wie dieses Zeichen auf diesem ganz, ganz feinen Papier, das leicht reißt. Da muss der Pinsel immer in Bewegung sein. Wenn du nicht in Bewegung bleibst, reißt das Papier und das Kunstwerk ist ruiniert. Und genauso ist das Improvisieren im Jazz. Du kannst nicht einfach währenddessen zurückgehen und auf das Werk gucken. Du musst dabei bleiben. Das fand ich irgendwie ein total cooles Bild.
Ja, was allerdings nicht von mir stammt, sondern ich habe es auch nur zitiert. Wobei jetzt, wo du es gerade sagst, denke ich, die Analogie stimmt nur halb. Also es stimmt zwar, dass man sich quasi zurücktreten kann und quasi nicht aussteigen kann. Nur ist so nach dem Motto, wenn man halt irgendwie, ich sag mal, was falsch macht, was auch immer das ist, reißt nicht das Papier. Und wenn es beim Malen das Papier reißt, dann war es das. Und das ist das Schöne beim Musizieren, dass man auch einfach Dinge ausprobieren kann. Und ich habe, also was mir immer so mentale Entspannung bereitet, ist, dass ich denke so, boah, wenn jetzt irgendwas in einem Solo irgendwie schief geht oder ganz anders wird, als ich das wollte, dann habe ich immer noch 90 Minuten Zeit, das wieder gut zu machen.
Ja, dann kannst du auch einmal deinen Drummer angucken und dann übernimmt der
genau,
schnell.
Genau.
Spiel mal.
Genau. Und ich muss nicht irgendwie neues Papier einspannen. So, das ist.
Ja.
Ja. Aber klar, es ist eine Real-Time-Kunst, so, es passiert in dem Moment und das gilt ja auch generell für Musik. Deswegen kann man sich dem ja auch nicht so entziehen. Man kann ja nicht irgendwie so wie bei einem Bild irgendwie einen Schritt zurück, näher ran, Augen zumachen, einmal irgendwie nochmal in einen anderen Gang und dann wieder zurückkommen, sondern man ist dem ausgesetzt.
Und damals gab es auch den schönen Satz, das war, glaube ich, in einem ähnlichen Zusammenhang, da haben wir über das Bergsteigen gesprochen oder mit jemandem, ich weiß gar nicht, wie es war, noch ein anderes Interview. Klettern ist Bewegungsschach. Da ging es quasi um das Improvisieren, das Planen beim Klettern und beim Jazz. Natürlich versuchen alle immer, den Jazz zusammenzubringen mit dem Bergsteigen. Wir wissen alle, es ist irgendwie nicht dasselbe. Aber trotzdem auch ein guter Satz, Klettern ist Bewegungsschach.
Man bereitet sich vor, so. Und will halt gut trainiert sein und ein gutes Bewegungsrepertoire haben. Und dann begegnet man halt quasi so Bewegungsprobleme, die man irgendwie löst. Aber dann auch in dem Moment sehr intuitiv, so. Das ist tatsächlich eine Analogie zu Musik, die Ack van Rooyen für mich einfach mal sehr schön irgendwie da, das war beim Bundesjugendjazzorchester noch toller, wahnsinnig so sensibler, musikalischer, niederländischer Flügelhorn, hauptsächlich Spieler, Solist, so unglaublicher Balladenspieler. Und der meinte mal so, du musst alles lernen und alles wieder vergessen. So, das heißt natürlich nicht irgendwie komplett ausradieren, sondern was damit natürlich gemeint ist, so ins, man muss Dinge so verinnerlichen, dass man unterbewusst drauf zugreifen kann, intuitiv so. Und darum geht es, glaube ich, bei vielem, dass man halt auch gerade beim Improvisieren, dass man eben nicht mehr überlegen muss oder dass man halt irgendwie einfach einen intuitiven Zugang zu, so einen leichten Zugang zu seinem Instrument hat, dass man, wenn man eine Ballade spielt und irgendwas fühlt, dass man halt den Ton so spielt, wie man es eben findet und eben nicht irgendwie diesen Schritt zurücktreten muss, um zu sagen so, ah, jetzt probier es mal mit Pianissimo und mit mehr Luft und so. Und sondern dass man einfach so einen sehr intuitiven, natürlichen Umgang mit dem hat, was man da macht. Und das braucht viel Vorbereitung, um es dann nicht nach Vorbereitung klingen zu lassen.
Das ist schön gesagt, ja. Gibt es denn, wenn wir nochmal zum Bergsteigen gehen, einen bestimmten Berg, der so dein Traumziel wäre, wo du noch nicht oben warst, aber wo du unbedingt mal noch hoch willst?
Pff, jede Menge. Also das ist auf jeden Fall eine lange Liste, allein irgendwie ein Alpenziel.
Hast du jetzt bestimmt schon einiges geschafft, wo du jetzt näher dran bist?
Ja, auf jeden Fall. So. Also es ist tatsächlich für mich einfach so der Moment, da zu sein. Also es ist jetzt nicht so eine Checkliste, wo ich denke so, ah, zum Glück konnte ich das runterstreichen, sondern es ist einfach wirklich, also es gibt ganz viele Berge, auf die ich wahnsinnig gerne drauf möchte und andererseits bin ich auch kein unglücklicher Mensch, wenn da irgendwie welche nicht klappen, sondern es geht echt irgendwie eigentlich um das Erlebnis. Mhm. So, irgendjemand, ein berühmter Bergsteiger, hat mal gesagt, der beste Bergsteiger, also der wurde mal so drauf festgenagelt zu seiner Hochphase, so irgendwie so, man, der, wer ist denn hier? Jeff Love war das, Amerikaner. So, wer ist denn zurzeit der beste Bergsteiger? Und er war so ein offensichtlicher Kandidat dafür und der Interviewer wollte das halt aus dem Haus kitzeln, dass das nicht so nach dem Motto, dass er sagt so, ich bin die Nummer eins. Und dann meinte er so, der beste Bergsteiger ist der am meisten Freude daran hat.
Ja, das ist schön.
Oder in dem Moment. Ja. Und das ist so, und das ist, finde ich, eine gute Maxime auch für, ist auch ein gutes Credo für Musik machen. Wenn man Freude daran hat, was man da gerade auf der Bühne macht und Leute vor der Bühne sitzen, die Freude daran haben, dann reicht das.
Ja.
Also und jetzt nicht im Sinne von irgendwie, da fehlt ganz viel, sondern das ist einfach das, wofür, finde ich, man es macht. Also so darüber nachzudenken, ob das jetzt jemand irgendwie in einem, in 10 oder in 100 Jahren noch hören möchte, ist, glaube ich, einfach großer Quatsch. Das passiert oder das passiert nicht. Und man gibt oben alles und wenn man damit Menschen erreicht, irgendwie wunderbar, darum geht's.
Ja, man tut es ja, um sich anders zu fühlen. Ich meine, warum steigt man auf Berge, wenn man nicht Reinhold Messner ist und irgendwie so ein Getriebener ist, der irgendwie alles abhaken muss? Dann tut man es ja aus dem Grunde, vielleicht aus dem Leute seit Jahrtausenden bergsteigen, weil man sich anders fühlen will, weil man eine Übersicht haben will, weil man von unten hochguckt, da will ich rauf, wenn man oben ist, guckt man runter. Und das ist ja irgendwie eine andere, man erreicht ein anderes Level. Aber dann letztendlich, wie hoch der Berg ist, also für uns Normalos, oder kann das ja eigentlich noch egaler sein als jetzt auf jeden Fall für einen Profi, ne? Absolut, ja. Ich habe gelesen, dass, ich weiß überhaupt nicht, wie aktuell das noch ist, ich habe es nämlich nicht gefunden, dass du eine Radiosendung gemacht hast, weiß nicht, machst du die noch Offbeat?
Mache ich nicht. Habe ich 3 Jahre gemacht.
Ja.
Genau, in Hamburg bei 917 XFM. Genau, aber das ist jetzt auch so mit der Sendeplatz, Neuvergabe, Frequenz und so, ist halt leider sehr, sehr viel im Umbruch. Ja. Aber das hat echt Spaß gemacht. Also ich habe, es war eine Sendung pro Monat und die Idee war eigentlich so ähnlich einfach zu meinem Musikgeschmack, zu sagen so Jazz und
nicht
was,
nur Reggae, bei Offbeat denkt man.
Genau. Ja. Nee, aber vor allem einfach so irgendwie Jazz und was dazu passt. Also ich würde sagen, so grob über den Daumen gepeilt war vielleicht die Hälfte der Musik in der Sendung, würde man so grob bei Jazz einsortieren und die andere Hälfte irgendwie eben nicht. Und ich fand es einfach cool, irgendwie zu sagen so, hey, Jazz oder der Jazz, den ich da gespielt habe, der passt einfach cool in den Gesamtsound. Und so, ohne dass ich das jetzt so pädagogisch machen wollte. Also so, die Sendung sollte Spaß machen und ich hatte zwar auch immer so den Klassiker des Monats, ich habe immer irgendwie einen alten, irgendwas Altes gespielt, aber eben auch was, wo ich dachte, es passt einfach rein und jetzt nicht so Hefte raus, Klassenarbeit, jetzt ist Jazzgeschichte dran. So.
Yeah.
Und für mich ganz privat war es auch einfach cool, weil so eine Sendung einen dazu zwingt, sich mit viel neuer Musik auseinanderzusetzen und das ist auch cool.
Könntest du dir eigentlich auch vorstellen, andere Künstler zu produzieren?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das habe ich hier und da mal auch gemacht. Cécile Vernis zum Beispiel, Sängerin aus Freiburg. Für die habe ich mal ein Album produziert. Tatsächlich habe ich mal für Sammy Deluxe auch einen Track zumindest für ein Album gemacht, weil der was haben wollte, was mehr so nach Live im Club klingt. Ja, auf jeden Fall. Das ist so... Das ist eigentlich auch was, woran ich glaube ich Spaß habe, einfach weil ich so jemand bin, der gerne konzeptionell denkt und auch immer denke so, wenn man ins Studio geht, ist ja die Hälfte der Arbeit eigentlich schon erledigt, weil man sich auch Gedanken vorgemacht hat. So.
Sind wir bereit für unsere Frage, Steffi, oder du hast bestimmt noch eine Frage?
Ich will jetzt nicht zu klischeehaft nochmal dieses Hamburg-München-Thema angreifen, aber wir sind ja, zeitversetzt. Du aus Hamburg nach München und ich aus München nach Hamburg gezogen.
Genau. Wir haben so einmal auf der A7 gewunken. So.
Ich glaube, wir haben uns einmal noch oder zweimal in München in der Unterfahrt getroffen.
Ja.
Und dann war es das aber auch schon mit dem intermusikalischen Austausch Hamburg-München. Ja. Aber ich meine, du bist ja auch jemand, der auch noch, als du in Hamburg gewohnt hast, hast du ja nicht ausschließlich in Hamburg gespielt, sondern du warst wenig zu Hause, warst viel auf Tour, warst viel unterwegs und das hat sich ja jetzt auch nicht geändert, nachdem du in München wohnst. Aber fühlst du dich wohl in der Stadt so von dem, das musikalische Umfeld bekommst du ja trotzdem irgendwie mit und auch wenn du jetzt mit dem BR arbeitest, fühlst du dich wohl so weit da?
Auf jeden Fall, aber der Umzug war keine Absage an Hamburg und das würde ich jetzt irgendwie, das sage ich jetzt auch nicht, weil ihr in Hamburg sitzt, sondern also ich habe schon nach wie vor irgendwie relativ Anknüpfungspunkte in Hamburg. Einfach mein Management ist da, meine Konzertagentur ist da, mein Label ist da. Also insofern gibt es da schon noch, und natürlich habe ich nach wie vor viele Freunde in Hamburg. Ja, also der Umzug nach München hatte, muss man sagen, einfach ganz klar private Gründe. Ja. Das war jetzt nicht die Idee, dass ich da irgendwie in eine neue Szene eintauche. Nee. Und es ist genau wie du sagst, also ich meine, das war, also ich habe mich jetzt auch ja irgendwie Hamburg nicht irgendwie verweigert, so nach dem Motto der Szene. Es war einfach nur so, ich war ja vorher irgendwie auch 5 Jahre in Berlin.
Ja.
Und als ich von Berlin nach Hamburg gezogen bin, was auch damals ein eher untypischer Umzug war, da sind alle in der Zeit, irgendwie Anfang der 2000, alle Berliner, alle Hamburger nach Berlin gezogen. Da hatte ich halt dann eine Berliner Band und mit der habe ich halt weitergemacht. So. Oder beziehungsweise, stimmt gar nicht, also teilweise Berlin, teilweise Köln. Einfach, ich sammle immer irgendwie überall so musikalische Freundschaften ein. So. Und Köln stammt eben noch aus meiner Zeit vor dem Studium aus Bonn. Also ich habe mit Lars Dubler, einem tollen Pianisten, habe ich einfach ewig zusammengespielt, halt so schon zu Abi-Zeiten und dann irgendwie bis 2013 in der Band oder bis 15 oder so. Naja, und das, also, und nur weil dann ist natürlich auch in einer neuen Stadt, wo man ist, irgendwie auch super Musiker gibt, trenne ich mich ja nicht von meiner Band und so. Und deswegen, und wie du sagst, ich war halt dann eh immer viel unterwegs und ja, so kommt das dann, dass man dann halt in seiner Heimatstadt gar nicht so viel mehr spielt als anderswo. Und jetzt ist es halt ähnlich. Also das ist, und jetzt ist halt, ich meine, ich bin jetzt seit 5,5 Jahren in München, aber da war zwischendurch, war ich einfach wirklich sehr viel unterwegs, hab Alben gemacht, bin Vater geworden und so. Da, um ehrlich zu sein, da bleibt jetzt gar nicht so viel Zeit, sich so wahnsinnig umzutun.
Ja. Und jetzt Jan Delay hat letztens München gelobt. Meinst du, wenn er nicht in Hamburg wohnen würde, würde er nach München gehen? Also er hat natürlich gesagt, okay, ist total langweilig, voll Öl, passiert nichts, klar. Aber es ist schön und da stimme ich ihm auch zu. So, also klar, abhängen an der Isar, das ist
klar.
Fast so gut wie abhängen an der Elbe.
Ja, ich meine, also das ist, also was tatsächlich, was man objektiv irgendwie München zugutehalten kann, ist das Wetter. Aber für das zieht man natürlich erstmal jetzt nicht als Musiker um. Aber klar, also natürlich ist hier weniger los und man muss ganz klar sagen, einfach ein fettes Manko von München sind die Lebenshaltungskosten, die einfach ziemlich subkulturfeindlich sind. Ja. Also ich meine, so als junger Musiker, der irgendwie gerade startet, würde ich mir auch dreimal überlegen, hier zu bleiben. So. Auf jeden Fall. Also, und das tut einer Stadt nicht gut, das muss man ganz klar sagen. Ja. Also da geht einfach natürlich viel Kreativität flöten. Ja. So. Aber jetzt so, ich als alter Mann, der Nein, das ist ja einfach immer eine Frage echt so der Lebensphase. So. Ich meine, das ist so, auch ohne Corona irgendwie würde ich jetzt nicht jeden Abend losziehen, weil ich natürlich einfach, normal, wenn man auf Tour ist, dann ist man halt irgendwie zu Hause, dann freut man sich wieder zu Hause zu sein, trifft sich mit Freunden und so weiter. Ihr kennt das ja.
Ja. Ich finde allerdings, dass das mit dem Wetter nicht stimmt. Also ich meine, ich habe so lange in München gewohnt und also die paar Jahre, wo ich jetzt in Hamburg bin, ich finde, hier ist eigentlich total viel gutes Wetter. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema des Gesprächs.
Wir sollten unsere Frage stellen. Wir sind fantastisch vorbereitet, wie immer, Steffi. Ich brauche es gar nicht jetzt zu thematisieren. Ich weiß nicht, ob du unseren Podcast kennst, Nils. Wir stellen eine einfache, komplexe Frage, würde ich sagen. Nämlich die Frage lautet, welches Instrument bist du? Es bezieht sich nicht auf allgemein, sondern es bezieht sich einfach auf deine derzeitige Laune, nach welchem Instrument du dich fühlst. Viele Leute nehmen das Instrument, das sie hauptberuflich spielen, aber es kann auch eine russische Kniegeige sein oder was auch immer dir gerade in den Sinn kommt. Und wir hatten schon diverse Besetzungen. Stefanie Lottermoser nimmt gerne auch MusikerInnen, ist auch erlaubt. Aber ich würde sagen, das Instrument an sich ist erstmal das, was uns interessiert. Und ich schaue in den grauen Himmel und ich habe schon wieder keine Ahnung, was ich bin. Steffi!
Ich bin geneigt, dazu jemand zu sein, der schon mal war. Darf man das?
Kommt drauf an.
Wie kommt auf was an?
Ja, weiß ich nicht, ob es cool ist.
Das ist cool, Entschuldigung.
Okay, ist cool.
Ja, nee, aber warte mal, ich glaube, Ich glaube, ich bin heute ein E-Bass.
Okay, cool. Ja, das war der Nils, war das. Also Landgren.
Ja.
Gut. Ich bin, auch wenn ich mich mal im Instrument der Trompete am nächsten fühle, aber ich bin gerade ganz klar Schlagzeug, weil es ist so, ich bin noch sehr energieerfüllt von den endlich wieder ersten Konzerten und das ist so Aufbruchstimmung trommeln.
Ah, jetzt weiß ich, was ich bin. Ich habe irgendwie auf YouTube irgendein, ich glaube Arte war das oder YouTube, ein altes Konzert von den Doors. Wäre ich gerne eine Hammond, die Hammond von, ich weiß nicht, ob das eine Hammond ist, die Ramon Zarek spielt, aber der Keyboarder der Doors, auf jeden Fall schöne Orgel, richtig schön psychedelic mit ewigen Intros und so.
Da sind wir ja, eine gut, sehr, sehr klassische Besetzung heute.
Wollte ich gerade sagen, als das Trio können wir doch sofort loslegen.
Voll gut, richtig gut. Ja klar, Hammond-Trio. Und Schlagzeuger, checkst du auch so krasse Rock-Schlagzeuger aus, die so krasse Moves machen und sowas? Findest du sowas geil?
Nee. Nicht, dass ich nicht cool finde, sondern ich check jetzt nicht irgendwie bei YouTube irgendwie die wildesten Rock-Schlagzeuger aus. So. Aber klar, ich stehe schon total auf Energie. Ich stehe aber auch, ich meine, ich hab ja selber einfach immer mit sehr viel auch virtuosen Trommlern gespielt, aber also was ich für meine Musik brauche, ist immer so, dass jemand so einerseits irgendwie Jazz spielen kann, im Sinne von, dass er sie oder er, bisher waren es immer Typen, also wirklich improvisieren, also so reagieren, interaktiv spielen kann und trotzdem halt einen geilen Backbeat hat, so und geil grooven kann und aber auch da irgendwie Rampen bauen und so. Ich meine, gibt's ja tolle Leute. Spontan fällt mir, würde ich sagen, jetzt mal Eric Harland. Mhm. Mit dem habe ich mal irgendwie bei Jazz Baltica, haben wir mal irgendwie, waren nachts total Jam und er hat den ganzen Abend nur so Rare Groove und Hip-Hop Grooves Beats gespielt und es war tierisch.
Geil.
Und ich meine, dass er ein toller Jazz-Schlagzeuger ist, ist ja eh klar.
Ich gucke auch gerade, wo mit wem er eigentlich gespielt hat, aber auch wahrscheinlich auch so mit allen, ne? Irgendwie so, ja, so ja. Einer, der schon überall war in der ganzen US-Szene mit allen coolen. Sehr schön. Nils, vielen Dank. Ich bin ohne Fragen. Vielleicht die gute Steffi hat noch ein schönes Schlusswort.
Ich bin gerade, wo du jetzt von Jazz Baltica gesprochen hast, sofort in Erinnerungen, aber erst von vor 3 Tagen versunken, weil das jetzt gerade war am Wochenende.
Ah, und, warst du da?
Und ich da gerade gespielt habe, ja. Also ach, und auch super. Tatsächlich das erste Konzert mit Publikum. Und die haben es auch möglich gemacht, dass da tatsächlich auf einer fetten Open-Air-Bühne 850 Leute zugucken durften. Wow, und das war cool. so ein bisschen von 0 auf 1000, so fühlte sich das an.
Ja, ist auch geil, super.
Und es war schön. Session war ein bisschen schwierig Hammer. Diesmal, weil natürlich auch immer noch mit Abständen und wer ist jetzt noch da und wer reist wann an und also Session war noch ein bisschen schwierig, jetzt zumindest soweit ich das mitbekommen habe, aber der ganze Rest war ganz herrlich und das war jetzt eben erst.
Ah, schön,
ja. Herrlich. Wir sollten da auch selbstbewusster sein, also wir als Jazz-Szene. Ne? Also ich meine, aktuell, wenn wir das aufzeichnen, haben wir jetzt Ende Juni und aktuell finden Fußballspiele vor 70.000 Leuten statt, was immer noch völlig bescheuert und absurd. Ja. Und da müssen wir jetzt nicht groß drüber diskutieren. Und wir freuen uns, wir finden es total krass, dass Konzerte vor 800 Zuschauern, also ein absolut winziger Bruchteil. Und ich finde, das ist das Minimum, wenn 1000 Mal auf Safety und alles geachtet wird, dann müssen ja wohl 800 Zuschauer Open-Air drin sein, wenn die irgendwo anders mit 70.000, was ja in jeder Hinsicht völlig bekloppt ist.
Naja, und man muss ja sagen, das ist ja noch total bundeslandabhängig, ne? Also es ist ja, ich glaube, in Bayern wurde ja jetzt erst so von 250 Open Air auf 500 erhöht und das dann aber teilweise eben mit Hygienekonzepten, die auch dann oft die 500 zum Beispiel hier in Bayern auch dann gar nicht zulassen.
Ja.
So. Und das eigentlich bei einem Publikum, wo man sagen muss, was glaube ich tendenziell disziplinierter ist als jetzt irgendwie nach dem die durchschnittliche Fußballstadionbesetzung, nachdem die Mannschaft gewonnen
hat. Auf jeden Fall. Das konnte man jetzt in Timmendorf auch sehen. Die Leute waren ultra diszipliniert, sind 100-mal wieder rausgegangen, um sich nochmal anzustellen und wieder einzuchecken und alles kann rückverfolgt werden. Jeder setzt eine Maske auf, wann immer es verlangt wird. Das ist ein bisschen schade, aber da sieht man natürlich exemplarisch, die ganze Diskussion um Lobbyismus und welche Gruppen werden wo vertreten, das sieht man daran sehr gut.
Klar, und ich meine, das ist so, also was für mich Hamburg immer noch ausmacht, also Hamburg waren immer so mit die besten Konzerte. Wir haben halt, also so einfach so ein ausverkaufter Mojo Club, alle irgendwie dicht gedrängt. Das ist einfach so eine geile Stimmung. Ja. Und ich glaube, bis Stehpublikum wieder möglich ist, das wird noch eine ganze Weile dauern. Also es wird dieses Jahr nicht passieren. Und ich glaube auch nicht, dass es vom nächsten Sommer passiert. Und das war bei uns eigentlich traditionell immer mindestens auf so einer Tour die Hälfte der Konzerte war Stehpublikum. Und im August hätte ich eigentlich irgendwie in Moskau im Gorki Park jetzt irgendwie spielen sollen. Und jetzt ist halt Russland wieder Virusvariantengebiet, dann fällt das auch wieder flach. Also insofern stehen die Zeichen auf Entspannung, aber gleichzeitig geht es schon wieder los mit Einschränkungen.
Ja, wir denken nur positive Gedanken, weil das
absolut
hilft.
Also und man kann es auch nicht ändern.
Ja, eben. Ja, aber trotzdem alles Gute für alle Konzerte, die jetzt kommen und für die nächste Albumproduktion.
Ebenso, danke, danke. Und wir sehen uns im Oktober, habe ich gerade gelesen. Wir spielen Brilon.
Briloner Jazznacht.
Ja. Wo ist das denn? Brilon, was ist das?
Das ist Sauerland.
Ist im Sauerland.
Genau.
Ach, das schöne Sauerland.
Genau. Ja. Sehr gut. Da haben wir ein Doppelkonzert.
Ja, ja, super. Bist du mit Band da, mit Felix
ich
und so?
Ich bin mit Band da, ja, genau.
Ja. Felix Lehrmann, unser letzter Podcast-Gast hier im Schnack. Ah, ja, cool. Auch ein sehr, sehr guter Schnack, möchte ich jetzt live
natürlich, bin unfassbar.
Ich, aber
Wahnsinnstrommler.
Extrem unterhaltsam war das, fand
ich. Ja, das glaube ich sofort.
Genau. Nee,
das
sofort.
Ja, der Felix hat ja auch so ungefähr die Hälfte auf meinem Live-Album gespielt, weil es aus zwei verschiedenen Konzerten kam.
Ja, nee, da sehen wir uns auf jeden Fall.
Cool. Ist Felix dabei? Ja.
Felix ist dabei. Das ist der 9.10., wenn ich mich gerade richtig
erinnere. Genau. Ja, cool.
Super. Wir halten es mit dem Album-Motto von Nils Wölker ab, alles wird besser, alles geht nach oben. Ja. Unsere Laune sowieso. Und wir danken dir.
Ja, danke.
Vielen Dank, Nils.
Danke euch. Macht's gut.
Danke. Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.